Ja, herzlich willkommen auch nochmal von uns. Wie ihr schon gesehen habt, der Daniel, der darf einmal bitte nochmal aufstehen. Der Daniel ist im Löwenkostüm. Was könnte denn dann wohl unser Thema sein? Richtig, Daniel. Dazu kennen wir auch die bekannte Geschichte, Daniel in der Löwengrube. Aber der Daniel aus der Bibel wurde jetzt nicht gefressen wie der Daniel hier, zum Glück. Genau, und wir machen heute da so ein bisschen Input dazu. Und was wichtig ist am Anfang, wir haben 4 Fragen zu unserem Input und die werden quasi da auch hingeblendet. Und die könnt ihr euch mitschreiben und quasi zu Hause nochmal drüber nachsinnen. Genau, aber dann würden wir starten mit Daniel. Und Tim, erzähl uns doch mal ein bisschen über Daniel. Was war denn so seine Geschichte?
Ja, Daniels Geschichte startet sehr spannend. Und zwar startet die so in etwa 600 vor Christus. Wir befinden uns also im Alten Testament. Und zu der Zeit gab es 2 große Königreiche so um Israel außen drumherum. Und das waren einmal die Babylonier und einmal die Ägypter. Und in 605 vor Christus kam es dann zu einem großen Kampf zwischen den 2 Mächten. Und die Babylonier haben gewonnen. Und das heißt, von dem Zeitpunkt an war Babylonien die einzige große Macht, die es im Nahen und Mittleren Osten gab. Und dann haben sie angefangen, die Länder außenrum zu unterdrücken und sich das quasi ein bisschen so zunutze zu machen, dass sie jetzt die eine starke Macht sind. Und unter anderem haben sie sich natürlich auch Juda vorgenommen und die Stadt, in der Daniel gelebt hat. Und sie haben angefangen, die Stadt zu belagern und haben es dann auch geschafft, quasi die Stadt einzunehmen. Und der König von Juda wird dann in die Verbannung nach Babylonien geführt und auch der Tempelschatz wird geplündert. Und dann hatten die Babylonier eine grandiose Idee, und zwar, dass sie auch einige der Bevölkerung mitnehmen, und zwar besonders Menschen aus dem Königshaus oder aus adligen Häusern aus Juda, um die alle in die Verbannung zu schleppen, um quasi Juda zu schwächen und ihre Macht zu demonstrieren. Und einer von diesen Verschleppten ist dann eben Daniel. Also wir sehen, dass Daniel ein Adliger war oder zumindest irgendwie zu dem Königshaus dazugehört haben muss und dann plötzlich in die Verbannung geführt wird. Und ich denke mal, das war erstmal ziemlich hart für ihn. Ja, jemand, der aus dem Adelshaus kommt, der plötzlich quasi als Fremder, als Verschleppter sich in einem Land zurechtfinden muss, was quasi aus seinen Feinden besteht. Dieses Land, sie haben seinen König entführt, sie haben seinen Tempel geplündert und unter anderem auch ihn mitgenommen. Und ich denke, da wird er sich ziemlich unwohl gefühlt haben.
Ja, Tim, das klingt jetzt ganz schön hart, aber denkst du, es geht uns auch nicht in so einer nicht mehr so christlichen Kultur vielleicht auch manchmal wie Daniel, dass wir so uns ein bisschen anders fühlen?
Ich glaube, ganz so schlimm wie Daniel geht's uns nicht. Die wenigsten von uns wurden verschleppt. Aber ich denke auch, dass wir gewisse Schwierigkeiten in unserer heutigen Kultur haben. Oft wachsen wir irgendwie auf, sind zwar von unserem Elternhaus vielleicht christlich geprägt, aber dennoch, sobald wir in die Schule kommen oder im Alltag sind, leben wir mit ganz vielen Nichtchristen zusammen, mit ganz vielen Leuten, die andere Werte vertreten, die nicht derselben Meinung wie wir sind, die vielleicht sogar gar nicht an Gott glauben und das komisch finden. Und für Daniel waren das andere Götter und eine neue Kultur, in der er sich zurechtfinden musste. Und für uns ist es vielleicht, dass Menschen gar nicht mehr an Gott glauben und wir für unsere Werte eintreten müssen. Und Daniel hat das ziemlich gut hinbekommen. Und wir haben auf der Freizeit hatten wir so eine kleine Stelle, wo wir gesagt haben, Daniel war zwar physisch in Babylon, aber mit seinem Herzen war er in Jerusalem. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die wir uns stellen können. Wir sind zwar und wir leben in dieser Welt, aber wir sind eigentlich nicht von dieser Welt und wir gehen auch woanders hin. Und deswegen dürfen wir auch im Herzen jetzt schon woanders leben.
Ja, das klingt jetzt ganz schön spannend. Das ist auch eine coole Frage. Und wie geht aber die Geschichte dann mit Daniel weiter?
Genau. Daniel hat ein bisschen Glück im Unglück. Wir haben ja gerade gehört, er ist ein Verschleppter, erstmal ein Fremder im Land. Und dann entscheidet der babylonische König Nebukadnezar, dass er einige von den Verbannten auserwählen möchte. Und zwar möchte er die Besten von den Besten haben. Junge, starke, kräftige Männer. In Daniel 1, Vers 4 heißt es, sie müssen gut aussehen, sie müssen gesund sein, sie müssen Weisheit und Bildung haben und sie müssen eine schnelle Auffassungsgabe haben. Und Daniel hat irgendwie auf all diese Kriterien zugetroffen. Und so wurde Daniel ausgewählt, am Königshof zu dienen. Er wurde quasi, durfte da wie eine Ausbildung machen am Königshof, um dem König Nebukadnezar zu dienen. Und ich finde es total spannend, weil wir sehen, Daniel muss schon ein ziemlich cooler Typ eigentlich gewesen sein. Er hat all diese Kriterien erfüllt, er war wohl ziemlich gut in dem, was er gemacht hat. Und auch in der Bibel heißt es, dass er ziemlich schnell unter der Gruppe von Leuten herausstach. Und in einem Vers ein bisschen später heißt es, dass Gott ihm übernatürliche Gaben geschenkt hat. Und das finde ich irgendwie so cool an Daniels Geschichte. Einerseits war Daniel total talentiert und er hat seine Gaben genutzt und er hat sich dafür eingesetzt, seine Aufgaben gut zu machen. aber gleichzeitig war es auch Gottes Kraft, die ihn immer wieder neu bestärkt hat. Gott hat ihm Gaben geschenkt, mit denen er Sachen machen konnte, die andere nicht konnten. Unter anderem konnte Daniel Träume interpretieren von anderen Menschen, was ja durchaus eine ziemlich erstaunliche Gabe ist. Und der König Nebukadnezar hat eines Nachts einen Traum. Und dieser Traum ist irgendwie aufwühlend für ihn und er möchte eigentlich wissen, was geht's denn hier bei diesem Traum? Und er fragt all seine Wahrsager und Traumdeuter und alles, was er so in seinem Land zu finden hat, die normalerweise seine Träume deuten. Und irgendwie ist niemand in der Lage, seinen Traum ihm zu erzählen oder zu deuten. Und als Daniel das erfährt, betet Daniel zu Gott und legt sich schlafen und dann zeigt ihm Gott diesen Traum und deutet ihm auch den Traum. Und dann geht Daniel hin und erklärt es. Und ich finde das so cool, dass Daniel seine Gaben so für Gott einsetzt und sich gleichzeitig von Gott bestärken lässt. Und ich glaube, das ist auch die Frage für uns, die wir uns immer wieder stellen dürfen. Welche Gaben und Talente hat eigentlich Gott in unser Leben gelegt? Wir haben uns auf der Freizeit ein bisschen darüber unterhalten. Was hat Gott eigentlich in dein Leben getan und nutzt du sie? Oder gibt es da noch Gaben, die vielleicht in dir schlummern, die Gott nutzen möchte, die noch darauf warten?
Ja, ich finde es einfach so toll, wie Gott uns jeden einzeln gemacht hat und jedem andere Gaben und andere Möglichkeiten gegeben hat. Aber Tim, du meintest vorhin irgendwas mit Herz in Jerusalem, aber jetzt physisch in Babel. Wie sah das eigentlich aus und wie hat man da so einen Unterschied in seinem Leben bemerkt?
Sehr spannend, weil man, glaube ich, in Daniels Leben einige Unterschiede gemerkt hat, die vielleicht nicht so normal sind. Und als ich mir die Geschichte mal ausführlicher angeguckt habe, ist mir aufgefallen, ich glaube, der größte Unterschied, den ich sehe, ist die Liebe, die Daniel zu den Menschen hatte. Weil ich es, und das, obwohl er ja 600 Jahre vor Christus gelebt hat, das bedeutet dieses Gebot, liebe deine Feinde und bete für deine Feinde, das gab es damals so noch gar nicht in der Form. Und trotzdem ist irgendwie Daniels Leben reflektiert das total. Daniels Leben zeigt, wie er seine Feinde irgendwie geliebt hat, wie er sich untergeordnet hat, wie er bereit war, ihnen zu dienen. In der Bibelstelle heißt es, er hat seine Arbeit gut und gewissenhaft gemacht und er hat eigentlich einem Volk gedient, was sein Volk unterdrückt hat, was ihn belagert hat, was seinen König in Gefangenschaft gehalten hat. Und das finde ich sehr bewundernswert, wie er es geschafft hat, das den Menschen nicht übel zu nehmen, sondern irgendwie sich hinzusetzen und wirklich zu sagen, okay, und trotzdem möchte ich meine Gaben nutzen, um die Menschen zu segnen. Und es gab noch einen total spannenden zweiten Punkt, auf den wir auf der Freizeit auch sehr eingegangen sind. Und zwar, dass Daniel total anpassungsfähig war. Er war in einer neuen Kultur, er musste sich mit vielen Sachen neu lernen, sich neu einbringen, sich auf die Menschen einlassen. Und gleichzeitig gab es so ein paar Punkte, wo Daniel gesagt hat, und guck mal, hier habe ich eine Grenze, hier gehe ich nicht weiter. Und da gibt es zwei große Geschichten beim Daniel. Und das eine ist eine Geschichte vom Fasten, wo ihm angeboten wird, er soll quasi all die königlichen Speisen essen, die es so gibt, damit er so groß und so stark wie ihm nur möglich wird und quasi dem König am besten dienen kann. Und vermutlich waren aber die Fleischspeisen den Götzen von den Babyloniern geweiht. Und deswegen war das dem Daniel quasi nach seinem Gesetz verboten, von diesem Fleisch zu essen. Deswegen entscheidet er sich, er möchte das nicht machen. Und er geht auf seinen Vorseher zu und sagt, hey, können wir da irgendwie eine Lösung finden? Ich möchte das nicht essen, das passt nicht mit meinem Glaubensleben zusammen. Können wir da irgendwie einen Weg finden? Und was ich da total spannend finde, ist, wir haben diesen Titel der Freizeit, Daniel, unangepasst leben. Und das heißt nicht rebellisch leben. Das heißt nicht, wir sollen uns einfach allen widersetzen und einfach machen, was wir wollen, sondern es heißt, wir sollen unangepasst leben. Das heißt, wenn wir Sachen in unserem Leben haben, die mit unserem Glauben nicht übereinstimmen, die da Schwierigkeiten machen, da sollen wir eine Grenze setzen und unangepasst sein. Und Daniel hat es geschafft, es auf total respektvolle Weise anzusprechen und Lösungen zu finden, in seinem Leben diese Grenzen zu setzen. Und die zweite Geschichte ist, dass es einen Erlass im ganzen Land gibt, dass es quasi verboten wird, an irgendeinen Gott zu beten, außer dem babylonischen König. Und Daniel kam aus der jüdischen Kultur und hat gesagt, dreimal am Tag bete ich zu Jahwe. Das mache ich, das ist mein Ding, so machen wir das bei uns. Und er hat sich bei offenem Fenster hingekniet und hat sich einfach geweigert und hat gesagt, ich bete trotzdem zu Gott. Und er wurde natürlich dabei erwischt. Und man hat es dem König gezählt und man hat ihm angedroht, quasi ihn in die Löwengrube zu schmeißen. Und es gab gar keinen Ausweg mehr für ihn. Und ich finde das total faszinierend, dass Daniel weiß, das bedeutet eigentlich den Tod für ihn. Gott anzubeten bedeutet eigentlich den Tod. Aber für ihn war das so klar, ich werde meinen Gott anbeten. Es gibt eine gewisse Grenze und die überschreite ich nicht. Und ich passe mich an, ich diene diesem Volk, die eigentlich meine Feinde sind. Aber wenn ihr mich eingrenzen wollt, dann lasse ich mich nicht eingrenzen. Ich möchte zu meinem Gott beten. Und das wird auch ziemlich belohnt. Er wird in die Löwengrube geschmissen, aber er wird nicht gegessen. Und das finde ich sehr faszinierend.
Ja, ich finde es auch sehr cool und wir haben dazu auch eine super Frage. Und zwar, glaubst du, die anderen merken einen Unterschied in deinem Leben, weil du mit Gott lebst? Also trägst du quasi das nach außen, wie du mit Gott lebst und dass die anderen so merken, so wow, okay, so die ist erfüllt vom Heiligen Geist, so die ist erfüllt von Jesus. Und genau, unangepasst leben, das hattest du auch schon angesprochen, das war ja unser Freizeitthema. Und du hast es ja so ein bisschen so auf Daniel früher bezogen, aber wir können ja auch heute unangepasst leben. Was sagst du, wie schaut unser Leben heute unangepasst aus?
Ich glaube, was ich persönlich am meisten aus der Geschichte gelernt habe, war respektvoll und liebend und integriert in dieser Welt zu leben, aber mit klaren Grenzen. Das, was ich gerade schon angesprochen habe. Und ich glaube, manchmal haben wir als Christen so ein bisschen die Gefahr, uns so ein bisschen abzuschotten. Zu sagen, okay, ich verbringe nur noch Zeit mit meinen christlichen Freunden oder ich mache jetzt nur noch christliche Aktivitäten. Und das ist ja alles gut. Verbringt viel Zeit mit euren christlichen Freunden, macht viele christliche Aktivitäten. Aber ich glaube, wir sind nicht dazu berufen, uns ganz von der Welt zu trennen und uns einfach aus allem rauszunehmen und zu sagen, okay, ich verbringe jetzt nur noch Zeit in meiner christlichen Bubble, könnte man das so schön auf Englisch sagen. Sondern unser Auftrag ist es eigentlich, in der ganzen Welt Jünger zu machen. Unser Auftrag ist es, die frohe Botschaft an die Leute zu bringen. Und ich habe mal ein tolles Statement dazu gehört. Jetzt muss ich nur noch finden. Und zwar, genau, die Welt soll uns nicht verändern, aber wir sollen die Welt verändern. Also wir sollen in dieser Welt leben, wir sollen bereit sein, hier zu leben, uns einzubringen, auf unsere nichtchristlichen Freunde zuzugehen. Aber wir sollen uns dann davon nicht verändern lassen, sondern wir sollen eigentlich die Welt verändern. Wir sollen die Menschen verändern, wo wir hingehen. Und wir sollen eigentlich da einen Unterschied machen. Und das Coole ist, an Daniels Geschichte ist, er wird von Gott befähigt. Gott gibt ihm die Gaben und er hält sich dann treu. Und er macht das. Und ich glaube, das ist auch das, was Gott uns verspricht. So, das ist eine schwere Aufgabe, sich nicht von der Welt verändern zu lassen. Es ist eine schwere Aufgabe, auf Freunde zuzugehen und versuchen, einen Unterschied im Leben zu machen und treu zu leben und sich irgendwie an Gott zu halten. Aber Gott sagt, hey, wenn ihr das wirklich wollt, dann wird mein Heiliger Geist euch führen. Und dann ist eigentlich euer einziger Job, treu zu sein. Und ich gebe euch die Kraft dazu. Und in Daniels Geschichte sehen wir ganz oft, was passiert, weil er treu gewesen ist. Er hat gefastet und weniger gegessen. Man könnte fast schon sagen, er war auf einer Diät. Und trotzdem war er nach wenigen Wochen viel stärker und gesünder als alle anderen. Und er hat den Traum seiner Feinde gedeutet. Und am Ende wurden viele Menschenleben dadurch gerettet. Und er wurde in eine Löwenrufe geworfen, aber die Löwen haben ihn nicht gegessen. Und im Gegenteil, aus diesem Erlass, wo der König gesagt hat, ihr dürft nur noch mich anbeten, tut der König einen neuen Erlass in die Welt rufen und in sein ganzes Reich schicken und sagen, von jetzt an müsst ihr Ehrfurcht dem Gott von Daniel zollen, weil er so ein großes Wunder vollbracht hat. Und ich glaube, das ist das Besondere, was wir in Daniels Geschichte immer wieder sehen. So, das wird einfach, Gott dreht einfach alles kopfüber. So, aus all dem Bösen, was man versucht hat, Daniel anzutun, wird irgendwie Segen. Und ich glaube, das ist noch die letzte Frage, in die wir reingehen wollen. In Daniel haben wir immer wieder gesehen, er hatte irgendwie echt krasse Herausforderungen. So, er wurde einfach entführt, in ein neues Land gebracht, er wurde in eine Löwengrube geschmissen, ihm sind echt heftige Sachen passiert. Und trotzdem, wenn man im Nachhinein auf seine Geschichte schaut, dann sieht man, dass ihm alles zum Besten gedient hat und dass alles zur Verherrlichung Gottes gedient hat. Und ich glaube, das ist auch was wir in unser Leben echt mit reinnehmen können. Hey, wo habe ich gerade eine Situation, die echt schwierig erscheint, die echt hart ist, wo ich irgendwie noch nicht sehe, dass das zum Guten dient, und bin ich vielleicht bereit, das Gott anzuvertrauen und zu sagen, okay Gott, ich warte mal ab und ich schaue dann, wo du das zum Besten drehst.
Genau, nicht nur Daniel hatte das, sondern auch seine Freunde, denn er war da nicht alleine, sondern mit 3 weiteren Freunden. Und die wurden eines Tages, hat der König eine riesige goldene Statue aufgestellt und alle Leute des Landes sollten sich quasi vor dieser goldenen Statue verneigen. Aber Daniels Freunde waren genauso fest im Glauben wie Daniel und haben gesagt, nein, wir verneigen uns nur vor unserem Gott, wir verneigen uns nicht vor diesem Götzen, nicht vor dieser anderen Statue. Und dadurch wurden sie mit dem Tod im Feuer bestraft. Der König hat dann veranlasst, dass so ein riesen Feuerofen angemacht wurde und der Feuerofen war so heiß, dass die Soldaten, die davor standen, die quasi die geleitet haben in den Feuerofen, dass die verbrannt sind. Und dann wurden die 3 Freunde in den Feuerofen geschickt und man hat gesehen, plötzlich, Da stehen vier Gestalten drin. Die sind nicht verbrannt, sie standen drin und jemand Viertes. Und die meisten sagen jetzt, das ist Jesus. Das könnte Jesus gewesen sein, der quasi bei denen im Feuerofen stand, quasi sie da durchgeführt hat, durch diese Hölle, durch dieses heiße Feuer, was so verzehrend ist. Und dann sind sie rausgekommen und waren heile. Und genau das hat auch so zur Verherrlichung von Gott geführt. Und egal, was die durchgestanden haben, alles hat zum Besten geführt und hat Gott so verherrlicht. Weil dadurch haben die gesehen, wow, der Gott, der hat wirklich Macht. Und nur, weil sie sich vor diesem Götzen quasi nicht gebeugt haben. Und zu Götzen hören wir auch noch ein bisschen von der Hanna, weil das war auch ein Teil unseres Freizeitthemas.
Viel Spaß. Genau, ich freue mich richtig, euch in ein weiteres Thema von unangepasst Leben mit reinzunehmen. Und zwar in das Thema Götzendienst. Das ist echt so ein Bereich, wo ich persönlich für mich selber echt nochmal lernen durfte, da unangepasst zu leben. Und danke dir, Tim, und mir, dass ihr uns schon so hammermäßig mit reingenommen habt, dass wir verstehen dürfen, was heißt das denn, unangepasst zu leben. Und das Witzige war, als ich das allererste Mal die Lulu mich gefragt hat, ey, du und Justus, hättet ihr nicht Lust, das Thema für die Freizeit vorzubereiten, Götzendienst? War mein Gedanke, cool, aber ich habe doch nichts mit Götzendienst zu tun. So Götzendienst, so ich doch nicht. Weil für mich war mein Bild für Götzendienst immer, ja, da ist so eine große goldene Statue oder so ein goldenes Kalb und Leute knien sich davor nieder und ich dachte mir so, ja, das mache ich ja nicht, also bin ich rein aus dem Scheider, raus damit, so, ich habe damit nichts zu tun. Und ich durfte wirklich erleben und auch lernen, Götzendienst hat mehrere Gesichter. Götzendienst ist mehr als das. Und es ist, finde ich, schwierig, es auf einen Punkt runterzubringen. Aber was für mich Götzendienst ist, wo ich merke, hey, da hängt mein Herz an etwas, was nicht Gott ist. Wenn etwas in meinem Leben, eine Sache oder jemand einfach an etwas hängt, mein Herz, wo ich nicht Gott wiederfinde. Wo ich merke, da finde ich Gott nicht wieder, da erkenne ich ihn nicht. Im Gegenteil, da ist etwas in meinem Herzen so groß und wichtig geworden, was mich nicht näher an Gott heranbringt, sondern eigentlich richtig fern davon hält. Das ist für mich Götzendienst, weil ich Stück für Stück, und es ist oft auch gar nicht bewusst, es ist keine bewusste Entscheidung, die ich treffe, sondern es kommt erst Schritt für Schritt, dass da etwas ist, was mir erst wichtig ist. Und dann wird es doch noch ein bisschen wichtiger. Und dann merke ich, boah, eigentlich tut es mir gar nicht gut, aber irgendwie hängt mein Herz da so dran und ich kann das nicht loslassen. Und es wird Stück für Stück in meinem Herzen immer wichtiger, bis es eines Tages über Gott thront. Bis ich eines Tages sage, hey, die Sache, mir ist egal, was Gott dazu sagt, das ist mir wichtiger. Und wenn ich so richtig ehrlich mit euch werde, als ich das verstanden habe und dann auf mein Leben geblickt habe, boah, da muss ich so richtig mal schlucken, weil ich gemerkt habe, so, puh, Gott, wir haben ein bisschen was zu tun. Es gibt so viele Sachen, die mich so von dir weghalten, obwohl ich doch eigentlich nur bei dir sein will, obwohl ich doch dein Kind bin und ich weiß, dass du mein Papa bist und ich nur wissen will, was du über mich zu sagen hast, gibt es da so viele andere Sachen, die andere Sachen über mich aussprechen. Und wenn ich so richtig ehrlich mit euch werde, war ich selber die Person, die auf diesem Thron saß. Mein eigenes Ego mit meinen eigenen Leistungen. Mir war es egal, was Gott über mich sagt. Mir war es nur wichtig, was bin ich, wo bin ich positioniert, was machen meine Leistungen. Und ich stehe jetzt aber nicht hier, weil ich mein Zeugnis erzählen will, sondern ich stehe hier, weil ich das Zeugnis von unserer Jugend erzählen will, weil die so ehrlich mit sich selber geworden sind und so ehrlich vor Gott gekommen sind und haben gesagt so, hey, da sind Sachen, die thronen gerade über dir, aber wir lassen das hier nicht stehen, sondern wir zerschlagen das. Und wir haben eine Folie zusammengestellt mit Sachen, die Reacher zerschlagen hat und ich finde, das darf einen richtig fetten Applaus mal kriegen. Applaus Und mir ist durchaus bewusst, nur mit einmal diese Sachen zerschlagen, ist es tatsächlich noch nicht getan. Es gibt immer wieder Chancen, wo wir die Möglichkeit haben, sagen, ah ja, Gott, du bist mir wichtig, aber das ist mir auch wichtig. Und da dann Nein zu sagen, das ist super schwer, aber darum soll es eigentlich gar nicht heute gehen. Heute soll es nur alleine darum gehen, Gott auf den Thron wiederzusetzen. Weil erst, wenn Gott auf diesem Thron wieder sitzt, erst dann kann er mir helfen, die Kraft geben, den Mut geben, dagegen anzukämpfen. Und allein deswegen stehe ich heute hier, weil nicht ich so ein krasses Zeugnis zu erzählen habe, sondern weil ich heute da bin, weil ich selber wieder Gott auf den Thron setze. Darum allein soll es gehen. Und das ist eine Sache, die durfte ich in der letzten Zeit öfters machen, die ich in vielen Bereichen meines Lebens Stück für Stück noch mache und auch noch machen werde. Und deswegen dachte ich euch, bringe ich euch einfach mal so einen kleinen Step-für-Step-Guide mit, was mir ganz persönlich hilft, Gott wieder auf den Thron zu setzen. Das ist keine allgemeine Wahrheit, nur das funktioniert, das will ich nicht sagen, aber das sind Schritte, die mir persönlich geholfen haben und vielleicht hilft es dir ja auch. Und das erste war für mich, meinen Götzen zu identifizieren und dem Ganzen einen Namen zu geben. So richtig ehrlich mal provokative Fragen mir selber zu stellen. Was ist das in meinem Herzen, was so viel Raum einnimmt, was mich so von Gott fernhält? An wen oder was richte ich mich, wenn ich eigentlich Hilfe brauche? Wohin renne ich, wenn ich nicht zu Gott renne? Das war der erste Schritt, den Ganzen mal einen Namen zu geben. Und der zweite Schritt ist es, nicht dabei zu lassen, einfach nur nicht zu sagen, ah ja, ich weiß jetzt, was mein Götze ist, sondern den Ganzen auch mal aus der Finsternis herauszuholen. Weil das, was ich persönlich gemerkt habe, das sind Sachen, die unbewusst bei mir passieren, die ich gar nicht so aktiv merke, sondern nur Stück für Stück mal erahnen kann. Und deswegen war es für mich so wichtig, das mal aus dieser Finsternis, aus dem tiefsten Inneren von mir herauszuholen, um ins Licht zu stellen, sagen so, das ist es, das ist das Problem. Und der Schritt 3 war dann für mich Gebet. Einfach mit Gott ins Gebet zu kommen und sagen so, Gott, hier bin ich wieder und ich will allein nur dir gehören. Ich will allein nur zu dir gehören. Ich will nur dich preisen. Ich will nur dich ehren, weil nur du allein bist würdig. Und das musste ich persönlich so oft sagen. Das ist kein Gebet, was mit einmal getan ist, sondern ich musste es immer und immer wieder wiederholen. Gott, ich gehöre nur dir. Gott, du bist allein mein einziger Gott. Ich will nur dich preisen. Gott, nur du bist würdig. Und das Coole ist, dass Gott unsere Gebete gehört. Er hört sie und er antwortet drauf. Und eines Tages, wo ich in der Küche saß und war so, boah, Gott, wir hatten das schon mal, das Thema. Jetzt bin ich aber wieder hier an demselben Punkt und ich kann nicht mehr, ich will dem nicht mehr mich niederbeugen. Ich will nicht mehr von mir selber niederknien und mich selber anbeten. Das will ich nicht. Gott, ich will nur dich preisen. Und ich hatte in dem Moment das Gefühl, ich soll Jesaja 43, Vers 10 und 11 lesen. Und das ist jetzt nur ein Auszug, deswegen lese ich es euch mal komplett vor. Meine Zeugen seid ihr Israeliten. Ich, der Herr, habe euch erwählt, damit ihr mir dient. Ich möchte, dass ihr mich kennt und mir vertraut. Ihr sollt begreifen, ich bin der einzige Gott. Es gibt keinen Gott, der vor mir da war, und es wird auch in Zukunft nie einen anderen geben. Ich, der Herr, bin der einzige Gott. Nur ich kann euch retten. Und das hat, boah, als ich das gelesen habe, sind da so richtig Tränen geflossen, weil ich das so hören musste, dass ich, der Herr, bin der einzige Gott, nur ich kann euch retten. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, Gott, jetzt bin ich bereit, jetzt ich will dich wirklich wieder auf den Thron setzen und ich will das andere, was da gerade drauf sitzt, mal so endgültig zerschlagen. Das ist der vierte Schritt. Zusammen mit Gott einfach ihn wieder draufzusetzen und alles, was da noch drauf sitzt, zerschlagen. Und mein Wunsch für diese Predigt ist, dass es jetzt nicht nur ein rein theoretischer Input ist, sondern dass ihr so richtig aktiv werden dürft, dass ihr so richtig ehrlich mal mit euch werdet, so richtig mal tief reinhorcht, okay, was ist da? Und wenn ihr das festgestellt habt, das zerschlagen. Und das haben wir auch mit unseren Reach-Dann in der Sommerfreizeit gemacht. Und das machen wir mit euch, weil das war so gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben hier vorne eine kleine Götzenzerschlagen-Station aufgebaut. Wir haben hier kleine Teller und Schüsseln und jegliches und Eddings. Und ich will euch ermutigen, auf diesen Teller den Namen von eurem Götzen draufschreiben. Vielleicht schreibt noch die Lügen dazu, die dieser Götze über euch ausgesprochen hat. Schreibt das alles auf, was ihr loslassen wollt. Und dann daneben ist eine Wanne mit Steinen oder auch ein Hammer und zerschlagt es. Zerschlagt es zusammen mit Gott und sagt, ey Gott, du sitzt auf diesem Thron. Und ich will euch wirklich ermutigen, das zu machen. Seid vorsichtig, passt auf. Wir haben Leute, die sich leider dabei verletzt haben. Deswegen wirklich, seid ganz vorsichtig. Es tut mir bis heute noch leid. Es sind Scherben, deswegen passt auf. Aber ihr kriegt es hin. Ich glaube an eure Fähigkeiten. Genau, bloß halt nicht in die Wanne reingreifen und da sind Steine drauf. Am besten einen Stein auf den Teller werfen und nicht den Teller auf den Stein. Genau, ihr kriegt das hin. Ja. Ich habe noch eine letzte Sache, die ich euch mitgeben will. Weil klar, diese Götzen zerschlagen, das macht richtig Spaß. Aber vielleicht sitzt du gerade noch in dieser Bank und denkst dir so, schön, aber mich überfordert's. Ich bin gerade maßlos überfordert. Und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Ich weiß nicht, wie Gott. Und vielleicht sitzt du gerade auf der Bank und denkst dir so, boah, Hannah, wenn du wüsstest, was da drauf sitzt, das kann mir Gott nicht vergeben. Wenn du da gerade in dieser Bank sitzt und dir das denkst, dann will ich dir eine Sache noch mitgeben, die Gott mir auch so zugesagt hat. Hey, da ist Gnade. Da ist Gnade. Egal, was für einen Schritt du heute machst, es ist gut und es ist okay. Weil da ist Gnade. In dem Ganzen ist Gnade, da ist Freiheit, da ist Liebe, da ist Leichtigkeit, aber vor allem ist da Gnade. Und es ist okay, egal welchen Schritt du heute machst. Und es ist okay, was da drauf sitzt. Es muss nicht drauf sitzen bleiben auf dem Thron, weil Gott kann es dir vergeben und er wird es dir auch vergeben. Und du darfst einfach so, wie du bist, vor Gott kommen und einfach mal vor ihm ehrlich werden. Und du wirst erleben, was für Strömungen von Gnade über dich ausgeschüttet werden. Und ich will zu guter Letzt gerne noch beten. Ihr dürft gerne dafür aufstehen. Papa, ich danke dir, dass du da bist. Gott, ich danke dir, dass du ein so gnädiger Gott bist. Und Herr, du siehst unsere Herzen und du siehst unsere Sehnsucht nach dir, dass wir allein nur dich anbeten wollen. Nur vor dir niederknien wollen. Und Gott, du siehst aber auch, was da noch im Weg steht. Und ich bete für jeden Einzelnen von hier. Heiliger Geist, erfüll sie, mach dein Herz weich für sie. Und hilf uns so richtig ehrlich und mutig zu werden. Denn Gott, du allein bist würdig. Gott, du bist der einzige Gott, der einzig wahre Gott. Und du bist der einzige Gott, der uns retten kann. Deswegen wollen wir dich preisen und ehren. Nur vor dir fallen wir auf die Knie. In Jesu Namen. Amen.